Ja, noch miteinander beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du uns schenkst. In den Worten des Liederdichters und mit der Verkündigung, die der Bruder uns sagen darf, durch dich gelenkt, geleitet und gegeben. Wir danken dir für alles, was du uns schenkst in der Gemeinschaft und für die Hilfe, die uns auch äußerlich gibst, unsere Knie wieder aufzurichten, aufrecht zu gehen und mit dir zu wandeln. Herr, wir freuen uns auf den heutigen Morgen. Wir sind gespannt, was du uns zu sagen hast. Segne unseren Bruder im Reden und uns im Hören auf sein Wort. Danke, Herr, dass du mitten unter uns bist und dass du uns segnest. Amen.
Danke für dieses Wort des Schraubenziehers. Entschuldigung, Sie waren vielleicht vorhin nicht dabei, wurde vorhin davon gesprochen, wir sind Werkzeuge, nicht mehr als Werkzeuge. Und der eine ist ein Schraubenzieher, der andere eine Zange. Also der Ruhm gebührt dem, der das Werkzeug in der Hand hat. Ne? Das wollten Sie damit sagen. Sie haben vielleicht im Programm gelesen, die zwei Bibelarbeiten heute Vormittag und heute Abend habe ich überschrieben. Jakob und die Kapitulation heute Morgen und heute Abend, Elia und die Kommunikation. Klingt ein bisschen fremdartig, aber ich habe das um des Gleichklangs willen mal so genannt. Kapitulation ist ja ein Wort, das bei uns eigentlich negativ belastet ist. Wenn einer gekämpft hat, dann möchte er natürlich auch gerne siegen. Und wenn er sieht, dass er der Niederlage sich nähert und er merkt, er kann nicht mehr siegen, dann bleibt ihm nichts übrig, als zu kapitulieren, damit er nicht völlig zugrunde geht. Das ist immer eine schmerzliche Angelegenheit und tut weh und man möchte es möglichst vermeiden. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man gut daran tut, zu kapitulieren, wo es vielleicht manchmal auch gut tut, den Kampf endlich einzustellen, diesen Stress loszuwerden, zu sagen, ich lasse mich fallen und ich muss einfach jetzt die Waffen strecken. Das ist eine zwiespältige Geschichte im menschlichen Miteinander. Vor Gott, und darum geht es uns ja, vor Gott ist es immer gut zu kapitulieren. Vor Gott ist es immer gut, ihm den Sieg zuzugestehen über uns, über unser altes Wesen, über unseren alten Adam. Um dieses Thema geht es uns ganz besonders bei der Geschichte, die wir jetzt betrachten wollen, vom Kampf Jakobs am Jabbok. Peniel, oder so hieß es früher, Penuel, sagt man wohl richtiger heute. Diese Geschichte ist sehr bekannt und vielleicht schon zu bekannt, aber ich denke, man kann auch immer wieder neue Aspekte daraus erkennen, die uns helfen können für unser Leben. Gott schreibt ja diese Geschichten auf, damit wir etwas daraus lernen, damit sie uns bedeutsam werden. Ich weiß nicht, ob die Schreiber der Bibel diesen Aspekt immer im Auge hatten. Vielleicht haben die einfach nur aufgeschrieben, weil es halt so war. Sie haben eben Bericht erstattet. Aber dahinter steht ja Gott, der eine Absicht damit hat, nämlich uns durch diese Geschichten etwas zu zeigen über ihn und über uns Menschen selber. Ich lese im 32. Kapitel des 1. Mosebuches. Ich werde auf manches vielleicht noch eingehen, was davor steht, aber ich kann das nicht alles lesen, weil es sonst zu lang wird. Ab Vers 23, also 1. Mose 32, ab Vers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok. Nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißest du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Penuel, Denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Ich möchte drei Stichworte über diese einzelnen Abschnitte stellen, damit man sich vielleicht hinterher ein bisschen leichter ins Gedächtnis zurückrufen kann, wenn man nochmal darüber nachdenken will. Vom Übergang und vom Überfall und von Überwindung ist die Rede. Also an dem Stichwort über können Sie sich das vielleicht merken. Übergang. Sie kennen vielleicht solche Übergangssituationen in Ihrem Leben, wo man von einer Phase in die andere tritt. Ich selber habe das vor knapp 3 Jahren erlebt, als ich von der Berufsphase in die Rentnerphase eingetreten bin. Das ist ein Übergang. Man muss sich neu orientieren, man muss seine Tageseinteilung neu lernen, man muss sich auf andere Dinge einstellen. Es gibt Übergänge vielleicht vom Berufsleben oder man muss in eine andere Wohnung ziehen, muss andere Bekanntschaften knüpfen, muss in andere Kontakte finden. Oder wenn wir an das denken, was wir gestern Abend gehört haben, diese Definition von Romano Gardini von den verschiedenen Lebensphasen, vielleicht ist der ein oder andere unter uns, der so gedacht hat, also jetzt komme ich von der Phase des Alters in die Phase des Greisenalters oder so. Also es gibt solche Übergänge, wo man unsicher wird, wo man noch nicht weiß, wo geht es eigentlich hin, was kommt auf mich zu, wie bewältige ich die Zukunft. Und solche Übergangssituationen machen uns ängstlich, sie geben uns eine gewisse Beklemmung. Was kommt? Wie bewältigen wir das? Die Übergangssituation von Jakob an diesem kleinen Wässerchen Jabok war mehr, als dass er vom Norden nach Süden über so ein Wadi ging. Das war ja kein richtiger Fluss, das war so ein Bach, könnte man sagen. Also ein Wadi, der also im Sommer, in der Trockenzeit gar kein Wasser führte. Aber hier war vielleicht die Regenzeit vorausgegangen, es war also Wasser drin, das lesen wir hier. Ein kleines Wässerchen, das von Osten her in den Jordan hineinfließt. Also eine Übergangssituation. Und südlich dieses Flüsschens begann das Gebiet, in dem sein Bruder Esau zu Hause war oder die Herrschaft zumindest hatte. Es heißt, dass er im Gebirge Seir wohnte, das ist noch etwas weiter südlich, aber offenbar ist dieses ganze Gebiet unter dem Einfluss des Esau gewesen. Nördlich hatte der Esau nichts zu sagen, da war noch mehr das Gebiet, das von Norden her, von Syrien her, von Haran her, vielleicht auch von seinem Schwiegervater Laban her beeinflusst war. Eine Übergangssituation. Wenn ich über diesen Bach hinübergehe, komme ich in andere Verhältnisse. Da ist alles ganz anders. Und zwar in ganz besonderer Weise war es eine Übergangssituation für den Jakob. Wir wissen ja, welche Geschichte vorausgegangen war. Er hatte seinen Bruder 2-mal um das Erstgeburtsrecht betrogen. Sie kennen diese Geschichte mit der Linsensuppe da, wo der Esau von der Jagd nach Hause kam und völlig ausgehungert war und vielleicht hat er absichtlich so eine schöne Suppe gekocht, die ihm so den Geruch in die Nase steigen ließ und ihn dadurch veranlasst zu sagen, gib mir was davon, ja, nur wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Was soll mir das Erstgeburtsrecht und her mit dem Brei und so. Und dann hat er den Eintopf gegessen und dann war die Sache geregelt. Allerdings wahrscheinlich nur zwischen den beiden. Der Vater Isaac hätte das wahrscheinlich nie anerkannt. Deshalb musste der zweite Betrug noch hinterherkommen, als Isaac den Erstgeborenen, nämlich seinen Liebling Esau, segnen wollte mit dem Segen des Vaters für den erstgeborenen Sohn. Da mengte er sich dazwischen, mit Hilfe der Mutter Rebekka übrigens, was auch ein bisschen merkwürdig erscheint, die also auch ihren Mann betrogen hat. Sie kennen die Geschichte, ich muss das nicht im Einzelnen wiederholen. Er hat sich also für Esau ausgegeben, einen Lamm geschlachtet und sich das Fell noch um die Arme gewickelt, damit es wie Esau wirkte und dessen Kleider angezogen, die den Geruch vom Feld und Wald ausstrahlten, so heißt es da, wahrscheinlich auch ein bisschen den Schweiß, wenn er so unterwegs war. Also der Vater hat sich betrügen lassen. Und dann wurde die Situation dramatisch. Er musste fliehen vor dem Zorn Esaus und kam dann nach Haran. Wir kennen die Geschichte. Er hat dort geheiratet und seine 2 Frauen bekommen. Und nun ist er auf dem Rückweg mit seiner Familie, mit der groß gewordenen Herde, mit 11 Söhnen, wie wir es hier lesen. Der 12. ist später geboren worden. Und nun kommt er in eine ganz neue Situation. Was wird jetzt geschehen? Esau trachtet mir nach dem Leben. Aber es ist nicht nur eine Übergangssituation von der einen Lebensphase, wo er sozusagen seinen Wohlstand aufgebaut hat, eine Familie gegründet hat, jetzt in eine neue Situation, wo er diese Auseinandersetzung mit dem Esau aushalten muss. Es ist auch geistlich eine ganz neue Situation. Haran war eine Sackgasse. Er hatte ja diesen Betrug auf sich genommen, weil ihm an dem Erstgeburtsrecht gelegen war. Er wollte ja diesen Segen, den Gott damals Abraham gegeben hat, dass er die Nachkommen, also Isaak und dann dessen Kinder, segnen wollte und dass er aus ihnen ein großes Volk machen wollte. Diesen Segen, diese Verheißungen Gottes für die Nachkommen Abrahams, wollte er ja für sich haben. Nicht für Esau, sondern für sich, den Jakob. Darum hat er den ganzen Betrug ja auf sich genommen. Und dieser Segen, diese Verheißung schloss ja ein, dass Gott aus diesen Nachkommen Abrahams ein großes Volk machen wollte, an dieser Stelle, in diesem Land Kanaan. Wenn er nun, der Jakob, gar nicht da war, wenn er in Haran geblieben wäre, dann hätte ihn dieser Segen ja nicht erreicht. Dann wäre ja die Verheißung an ihm nicht in Erfüllung gegangen. Er musste also in dieses Land zurück. Er musste also, damit dieses Erstgeburtsrecht bei ihm überhaupt zur Auswirkung kam, wieder in dieses Land zurück. Sonst wäre ja alles umsonst gewesen, was er angestellt hatte. Jetzt ist also diese Entscheidungssituation, was wird jetzt aus mir in dieser Übergangssituation? Es waren ja zwei ganz unterschiedliche Typen. Esau, ein kräftiger Kerl, der immer unterwegs war, ein wilder Mensch, der am liebsten auf die Jagd ging. Grob ein bisschen, habgierig auch. Jagd und Essen und Frauen, stellt sich nachher heraus, auch. Das waren so seine Lebensinhalte. Er lebte für den Augenblick. Was soll mir der Segen, sagt er, als es um diesen Handel, um das Erstgeburtsrecht ging, was soll mir der Segen? Da hast du, gib mir die Suppe dafür. Also überhaupt keinen Blick für geistliche Dinge. War ihm völlig aus dem Blick. Und Jakob dagegen, ein kluger Mensch, was nicht heißt, dass Esau nicht auch klug gewesen wäre, sanft und häuslich heißt es, saß zu Hause bei seiner Mutter Rebekka und hat ihr beim Kochen geholfen und so. Also völlig anderer Typ, völlig anderer Typ. Aber zielstrebig in geistlichen Dingen. Er hatte einen Blick für das, was wichtig ist. Der Wert der Verheißung, die Gott dem Großvater Abraham gegeben hatte, der Wert war ihm bewusst, während Esau überhaupt keinen Blick dafür hatte. Und zielstrebig ging er darauf los. Das wollte er haben. Das machte sein ganzes Wesen aus. Das ist schon symbolisch damit angedeutet, als Esau, sie waren ja Zwillinge, als Esau als Erster geboren wurde, hielt er in der Ferse fest. Also als wollte er mit aller Gewalt dafür sorgen, ich will das haben. Das gehörte zu ihm, das war sein Wesen. Egoistisch natürlich, selbstbezogen, aber immerhin mit dem Blick für den wirklichen Wert des Lebens. Was wirklich wichtig war, das hat er erkannt. Und nun steht er in dieser Entscheidungssituation, kann ich über den Jabbok gehen, in diese neuen Verhältnisse hinein oder bleibe ich lieber in meinen alten? Jetzt muss es sich das erweisen, trägt das, was ich glaube? Ist das wirklich wichtig? Kann ich alles andere dran geben für dieses Ziel, nämlich in der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, mit drin zu stehen, in dieser Linie mit drin zu stehen, ein Verheißungsträger, ein Segensträger zu sein? Ist mir das so viel wert, dass ich dieses Lebensrisiko eingehe, jetzt mit meinem Bruder auseinanderzusetzen? Jakob ist ja erstaunlich reich geworden, als er in Haran war bei seinem Schwiegervater. Nicht nur, dass er die zwei Frauen, deren Mägde und die 11 Söhne hatte, sondern er hatte ja auch viele Schafe, große Herden und so weiter. Wir lesen das ja dann, dass er davon noch Geschenke abzweigte, um seinen Bruder zu beruhigen. Aber Esau war natürlich noch reicher. Esau war noch mächtiger, denn er hatte ja schließlich das Erbe des Vaters Isaak angetreten. Zwar war der Segen auf Jakob gefallen, der väterliche Segen, der geistliche Teil des Segens war auf Jakob gekommen. Aber Jakob war ja nun weg und irgendjemand musste ja das ganze riesige Vermögen, das Isaak nach Abraham noch vergrößert hatte, diese riesigen Herde, alles was dazugehörte, große Zahlen von Knechten, das musste ja irgendwie verwaltet und in die Hand genommen werden und das hatte nun Isaak unter sich. Kein Wunder also, dass er noch reicher war als Jakob und mächtiger. Nun wird berichtet, dass er dem Jakob mit 400 Reitern entgegenkommt. 400 Reiter, das ist eine gewaltige Masse in der damaligen Zeit gewesen. Da waren ja die Heere der Könige meistens nicht größer. Also das war wirklich eine kleine Armee, mit der er ihm da entgegenkommt. Und Jakob hat nichts dem entgegenzusetzen. Natürlich, er ist reich geworden, hat eine große Herde gewonnen. Er hat auch ein paar Knechte bei sich, die er dann entgegenschicken kann. Und er hat Kinder, aber gegen 400 Reiter, Lanzenreiter, wie das wahrscheinlich damals war, da hat er nichts entgegenzusetzen. Und er zögert nun, ja, was mache ich? Und ich kann mir das so vorstellen, wie so in ihm dieser Kampf stattgefunden hat. Kann ich es wagen, über den Jabbok zu gehen? Kann ich es wagen, meinem Bruder Esau entgegenzutreten? Was ist, wenn der mich nur einen Kopf kürzer macht? Und wie er sich so durchringt dazu, ich muss das einfach tun. Man spürt diese Verzweiflung. Ich kann doch nicht zurück nach Haran. Wenn ich jetzt zurückgehe und wenn ich jetzt nicht in das Land Kanaan gehe, wenn ich jetzt mich nicht in dieses Land begebe, für das die Verheißung Gottes gilt, dann war ja alles umsonst. Dann habe ich den ganzen Betrug umsonst gemacht, die zwei Betrugsgeschichten. Dann war alles das umsonst, was ich bisher getan habe. Dann habe ich das Ziel meines Lebens nicht erreicht. Aber es kann sein, dass ich umkomme dabei und dann war auch alles umsonst. Was tue ich jetzt? Kann ich jetzt darauf vertrauen, dass Gott seinen Segen mit mir sein lässt? Und man spürt so diese große Angst und wie er nun alles in die Wege leitet, um den Bruder Esau zu versöhnen. Das wird dann da vorher berichtet, da schickt er ihn. Also ich will das gar nicht alles aufzählen, Sie können das in dem Kapitel vorher oder in dem Abschnitt vorher nachlesen. In Kapitel 32 schickt er Herden ihm entgegen. Wahrscheinlich ist das in 5 Abteilungen gegliedert, also Esel und Kamele und Ziegen und Schafe und so, schickt er ihm entgegen. Und jedes Mal Knechte dazu und wenn euch Esau begegnet und er fragt, wer seid ihr denn, dann sagt, das schickt mein Bruder, unser Herr Jakob, seinem Bruder, seinem Herrn, lässt er sogar sagen. Jakob lässt Esau seinen Herrn nennen, um seine Demut anzuzeigen. Er will also mit so einem psychologischen Trick den immer noch was schenken und noch was schenken dem Esau, damit er ganz überwältigt ist von der Güte des Jakob. Ach, was beugt er sich voller Demut und was ist er so lieb zu mir. Auf diese Weise will er ihn überzeugen, dass er ihm nichts antun soll. Ja, und dann ist er immer noch ängstlich, ob das was nützt. Und dann schickt er schließlich seine Familie voraus, in 2 Lagern, schickt seine Frauen und die Mägde und die Kinder voraus und er selber bleibt allein zurück. So heißt es hier im ersten Vers, den wir gelesen haben. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furcht des Jakob, nahm sie, führte sie über das Wasser, sodass sie hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Also wir, die wir so gewöhnt sind, schöne Filme zu sehen und interessante Romane zu lesen, wir denken natürlich, also was ist das für ein Edelmut von dem Jakob? Also sonst würde man doch erwarten, Frauen und Kinder zurück und ich gehe an die Front und ich kämpfe für die. Der macht es genau umgekehrt. Frauen und Kinder voraus und er hält sich zurück. Also ich weiß nicht, was wir so recht von der Moral des Jakob halten sollen. Aber wir haben ja schon ihn früher kennengelernt und wissen, mit seiner Moral war es nicht so weit her. Also wenn sie alle geschnappt werden, wenn die Geschenke nichts nützen, wenn der Esau die einfach einkassiert und wenn er dann vielleicht sogar noch meine Frauen und Kinder einkassiert, als Sklaven verkauft oder vielleicht sogar umbringt, ich kann ja immer noch weglaufen. Was für ein Held, der Jakob. Aber man spürt diese Verzweiflung, dieses Zerrissensein einerseits diese große Angst, am liebsten würde er zurück, andererseits aber diese Zielstrebigkeit, ich muss dahin, ich muss nach Kanaan, ich muss diesen Segen Gottes für mich in Anspruch nehmen. Ich muss hinein in diese Geschichte, die Gott dem Abraham verheißen hat. Ich will da drin stehen, die Segensgeschichte. Nun kommt das Zweite, der Überfall. Ganz merkwürdig und unverständliche Geschichte, zumindest so auf den ersten Blick. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Was ist das für ein Mann? Bei aller Spannung könnte es sein, dass er fast erleichtert war, dass es nun handgreiflich was zu tun gab. Er konnte einen Kampf kämpfen und nicht mit Esau und nicht mit 400 Mann, die mit Lanzen und auf Pferden oder Kamelen ihm entgegengeritten sind, sondern er konnte mit einem einzelnen Mann kämpfen, ohne Messerstecherei, nur einen Ringkampf. Ist ja vielleicht noch eine Erleichterung. Und er konnte wenigstens überhaupt was tun. Also manchmal sind wir hier erleichtert, wenn so die innere Spannung in uns ausgedrückt werden kann, indem wir etwas tun können. Ich denke so an die Geschichte etwa des Petrus bei dem Verrat im Garten Gethsemane, wo sie so die ganze Zeit unter einer Spannung standen, die sich immer mehr gesteigert hat. Was wird nun mit Jesus? Sie verstanden das alles nicht, diese geheimnisvollen Vorgänge. Und Jesus hatte so etwas angedeutet und wir wollen doch nicht, dass er von uns genommen wird. Und dann kamen die Feinde da, die ihn gefangen nehmen wollten. Da konnte Petrus wenigstens das Schwert sich nur mal reinhauen. Also da, was so ein richtiger Mann ist, der weiß, jetzt kann man mal drauf und so. Das ist doch viel besser als diese seelischen Dinge, immer so diese Spannung, da mal endlich draufhauen. Also vielleicht war er erleichtert, dass er endlich mal einen Ringkampf machen konnte. Aber was war das für ein Mann, mit dem er da rang? Gott lesen wir. Aber das ist nicht so präzise ausgesprochen. Und warum steht da nur, da rang ein Mann mit ihm, nicht da rang Gott mit ihm? Das ist auch eine merkwürdige Vorstellung, dass ein Mensch mit Gott ein Ringkämpfchen ausführt. Also was soll das? Das ist eine merkwürdige Geschichte. Natürlich ist es Gott. Gott sagt nachher zu ihm, du hast mit Menschen und mit Gott gekämpft. Aber war es ein Engel? Im Alten Testament ist das ja oft so, dass das nicht so genau auseinandergehalten wird. Da ist von einem Engel die Rede und dann stellen wir fest, es ist doch Gott selber. Weil Gott sich durch Engel, das Wort Engel heißt ja übersetzt Bote, das haben wir heute in der Losung auch gehört, also er macht die Winde zu seinen Boten oder zu seinen Engeln, das kann man mit beiden Worten übersetzen. Das sind die Boten, also das, wie Gott in dieser Welt erscheint. Durch die Engel, durch seine Boten wirkt er in diese Welt hinein. Denken wir an die Geschichte, wie die drei Männer bei Abraham kamen und wie er sie bewirtet hat. Und wir denken, ach, das sind einfach Männer wie andere Männer auch. Sie essen seinen Kuchen und sein Fleisch, was er extra gebraten hat und so. Und nachher, wie er dann weitergeht und dieses Gespräch kommt, wo es um den Handel über die Stadt Sodom geht, da ist auf einmal nur noch von einem die Rede. Ja, vorher waren es doch drei. Wo sind die anderen zwei geblieben? Also diese geheimnisvolle Umwandlung sozusagen dessen, was dem Menschen entgegentritt. Ist es Gott? Ist es ein Engel? Sind es mehrere? Das begegnet uns im Alten Testament oft. Aber wir müssen uns nicht darüber wundern, denn das ist ja ein Grundzug des Wesens Gottes, dass er uns nicht so einfach klar erkennbar für unsere Logik, für unsere Augen und so weiter entgegentritt, sondern immer auf geheimnisvolle Weise. Wir lesen dann auch Vers 27, bei Tageslicht will er also weg sein, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an, er will nicht gesehen werden. Das war ja auch die Vorstellung immer wieder, wer Gott sieht, wer Gott mit seinen Augen sieht, der kann nicht überleben. Deswegen sagt Jakob am Schluss auch, ich habe sein Angesicht gesehen und habe überlebt. Also das ist etwas ganz Besonderes. Aber es war eben noch dunkel, er konnte ihn nicht richtig erkennen. Vielleicht hing es damit zusammen, dass Gott sagt, lass mich gehen, die Morgenröte bricht an. Immerhin heißt es, dass er Jakob nicht überwinden konnte. Und das ist auch eine merkwürdige Vorstellung, dass Gott gegen den Menschen Jakob nicht ankommt, dass er ihn nicht überwinden kann. Also es ist schwer zu verstehen. Manchmal redet Gott auf so geheimnisvolle Weise in unser Leben hinein. Er schlägt ihm also auf die Hüfte, sodass Jakob sich nicht mehr wehren kann. Und nachher stellt sich raus, dass er hinkt. Das bleibt bis an sein Lebensende. Nun stelle man sich diese Situation vor. Jakob hat die ganze Zeit Angst gehabt, was wird, wenn ich Esau entgegentrete? 400 Mann, ich kann mich gegen sie nicht wehren. Und dann schickt er Geschenke entgegen und versucht es auf die psychologische Tour, den Mann zu beruhigen. Ich will dir ja nichts Böses, wolle du mir bitte auch nichts Böses und so. Und dann schickt er noch seine Familie entgegen und hat so den Hintergedanken, aus seiner Angst heraus, wenn sie alle umkommen, wenn sie alle geschnappt werden von meinem Bruder und Feind Esau, ich kann ja immer noch weglaufen, bleibt allein zurück, bereit zur Flucht. Und nun ist er auf die Hüfte geschlagen, nun kann er nicht mehr rennen. Jetzt kann er nur nicht mehr weglaufen. Nicht nur, dass er nicht mehr fliehen kann, nicht mehr kämpfen kann, er kann auch nicht mehr fliehen. Und das begreift Jakob. Jetzt gibt es keine andere Möglichkeit mehr, irgendwie zu bestehen, als den Segen Gottes. Wenn Gott mich segnet, dann kann ich auch in dieser Krise überleben. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit, noch damit fertig zu werden. Das Wort verloren kann man nicht steigern, hoffnungslos kann man nicht steigern. Er war schon vorher ziemlich hoffnungslos, hatte kaum Hoffnung, aber jetzt ist er wirklich hoffnungslos. Schlimmer kann es nicht kommen. Da hilft nur noch, wenn er nicht mehr fliehen kann, wenn er nicht mehr zurück kann, da hilft nur noch die Flucht nach vorn. Und das heißt, Gott muss mich segnen, anders geht es nicht. Ich muss jetzt von Gott gesegnet werden und darum hält er ihn fest. Ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Ich kann nicht anders, es muss so sein. Sonst bin ich verloren. Du musst mich jetzt segnen. Gut, nach unserer menschlichen Spekulation würden wir sagen, Gott lässt sich nicht zwingen. Gott hätte ihn einfach abschütteln können. Er hatte ihn ja schon auf die Hüfte geschlagen und einfach weggehen können. Aber Gott sieht ja, was im Menschen vorgeht. Gott sieht, was in diesem Jakob vorgeht, dass er jetzt den Ausweg, den letzten, den einzigen Ausweg beschreitet, der ihm überhaupt noch bleibt. Und darauf hat es Gott ja angelegt. Das wollte Gott ja bei ihm erreichen, dass er das merkt. Ich kann es von mir aus nicht. Ich kann nichts erreichen. Ich bin auch nicht wert, in diese Segenslinie, die von Abraham über seine Nachkommen gehen soll, mit hineinzutreten. Ich bin es nicht wert. Ich kann mir nicht helfen. Das Einzige, Gott muss es tun. Das wollte ja Gott dem Jakob klar machen. Jetzt begreift er es. Jetzt kann ich nur noch voraus, nur noch die Flucht nach vorn antreten. Ich weiß nicht, Sie kennen sicher diesen englischen Ausdruck, the point of no return, also der Punkt, wo es keine Rückkehr mehr gibt. Wenn also meinetwegen so in der ersten Zeit der Fliegerei ein Flugzeug über den Ozean fliegen wollte und irgendwo mitten über dem großen Wasser fing ein Motor an zu stottern. Da geht es darum, jetzt wird es kritisch, fahren wir zurück zu unserem Ausgangsflughafen oder fahren wir voraus. Und wenn es dann einen bestimmten Punkt gibt, wo der Rückweg länger wäre als der Weg voraus, dann muss man eben nach vorne, geht nicht anders. Point of no return. Diesen Point of no return hat er erreicht, er kann nicht mehr zurück. Jetzt gibt es nur noch eins, Gott bitten, segne mich. Gott fast zwingend, so möchte er es. Ich halte dich fest, segne du mich. Und das tut Gott. Das tut Gott. Das wollte er natürlich auch. Ich denke, das wollte Gott auch. Aber die Voraussetzungen dafür müssen geschaffen sein. Er muss erkennen, ich kann es nicht tun. Ich habe versagt. Ich bin in der Krise. Was heißt Krise? Ich bin am Ende, hoffnungslos. Und da hinein wirkt der Segen Gottes am wirkungsvollsten. Das Dritte, was ich dann überschreiben will, Überwindung, einfach nur, dass man sich das so ein bisschen gliedern kann im Kopf, also der Übergang und dann der Überfall und die Überwindung. Gott überwindet den Jakob. Ja, im Grunde genommen überwindet er sich auch selbst mit seiner Ich-Sucht, mit seinem Streben nach vorn, mit seinem Betrug, mit seiner unmoralischen Lebensweise. Wie heißt du, fragt Gott ihn. Natürlich weiß Gott längst, wie er heißt. Aber er will, dass er es ausspricht. Jakob heißt der Betrüger. Das hängt also mit dieser Urgeschichte zusammen. Die Mütter haben damals in Israel den Kindern die Namen gegeben, nicht die Väter. Sonst haben immer nur die Väter das Reden gehabt, die Mütter hatten nichts zu sagen. Aber an diesem Punkt hatten die ein besonderes Recht. Die Mütter haben also die Namen gegeben. Und diese Geschichte, wo er den Bruder Esau an der Ferse hielt, war wahrscheinlich der Anlass dafür. Also in dem Namen spiegelt sich ja immer so etwas von der Wesensart der Menschen wider. Gerade im Alten Testament ist das deutlich. Du bist ein Betrüger. Und das soll er sagen. Wie heißest du? Ich heiße Betrüger. Ich bin meinem ganzen Wesen nach ein Betrüger. Ich bin auch eigentlich nicht fähig, in dieser Segenslinie Gottes von Abraham und Isaak her drin zu stehen und diese ganzen Verheißungen weiterzutragen auf ein Nachkommen, dass das ganze, die ganze Welt, die ganze Menschheit durch dieses Volk gesegnet werden soll, dass sogar nachher der Messias aus diesem Volk kommen soll. All diese gewaltigen Segensverheißungen, die von Abraham und Isaak weitergehen, die dürften eigentlich nicht über mich gehen. Ich bin ein Betrüger, ich passe da nicht rein in diese Linie. Und das muss er erkennen. Natürlich passt er da nicht rein. Aber Gott will ihn trotzdem da haben. Du sollst Israel heißen, du sollst nicht mehr Betrüger heißen, sondern du sollst Gottesstreiter heißen. Israel, Gottesstreiter. Denn du hast mit Menschen und mit Gott gekämpft, sagt Gott zu ihm. Das ist interessant. Jakob kämpfte sozusagen mit Gott, gerade jetzt hier in diesem Ring. Er kämpfte mit Gott und eigentlich die ganze Zeit über hat mit Gott gekämpft. Er hat aber auch um Gott gekämpft, also dass er Gott haben wollte. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er hat um Gott gekämpft und er hat später für Gott gekämpft, für sein Reich, für seine Pläne. Er wollte für Gott da sein und war nachher auch für Gott da. Du hast mit Menschen und mit Gott gekämpft, mit Esau hat er gekämpft, mit Laban hat er gekämpft. Sie erinnern sich an diese Geschichten. Natürlich meistens nicht mit Waffen oder mit körperlichem Einsatz, sondern er hat mit Tricks und allerhand hinterlistigen Methoden mit diesen Leuten gekämpft. Das scheint da eine Veranlassung für gehabt zu haben, dass auch dies mit den Geschenken, die er entgegenschickt, also so ein psychologischer Mensch scheint er gewesen sein, der sowas von diesen Dingen verstand, hätte in unserer Zeit gepasst, ist gerade heute modern. Ne? Also er hat gekämpft auf seine Weise, ein bisschen hintenrum mit Tricks und so. Und trotz mancher Niederlage hat er letzten Endes gewonnen. Und er hat mit Gott gekämpft, gerade jetzt hier, und trotz seiner Niederlage gewonnen, obwohl ihn Gott auf die Hüfte schlägt. Gerade damit, gerade darin hat er gewonnen. Er hat im Grunde den Kampf mit Gott verloren, aber den Kampf um Gott hat er gewonnen. Er konnte Gott nicht überwinden, natürlich nicht. Wer kann das? Er hat den Kampf mit Gott also nicht gewonnen. Also den Kampf gegen Gott sozusagen nicht gewonnen. Aber den Kampf um Gott hat er gewonnen. Also den Kampf darum, dass Gott in sein Leben hineinkommt und in ihm wirkt und durch ihn wirkt. Diesen Kampf hat er gewonnen. Da hinkt er also nun durch den Bach, der Jakob. Besitz ist weg, leichte Beute für Esau, Familie fast abgeschrieben, vorausgeschickt und wer weiß, was draus wird. Rechtlos ist er in diesem Gebiet, machtlos, vogelfrei und nun sogar noch unfähig wegzulaufen, zu fliehen. Und gerade in dieser Situation ist er der Sieger. Gerade in dieser Situation, durch diese Situation, jetzt ist nämlich Gott auf seiner Seite. Und wer Gott auf seiner Seite hat, wer von ihm gesegnet ist, der kann nicht verlieren. Er wird zum Überwinder, weil Gott ihn überwunden hat, weil er sich hat überwinden lassen, weil er kapituliert hat, wie ich es am Anfang genannt habe, weil er vor Gott die Waffen gestreckt hat. Ich kann nicht mehr. Ich bin hilflos. Ich kann von mir aus mit meinen Kräften, auch mit meinen Tricks, die ich immer so angewendet habe, nichts mehr erreichen. Ich bin darauf angewiesen, dass du Gott mich segnest. Und Gott segnet ihn und jetzt wird er zum Gottesstreiter. Gott ist auf seiner Seite und er ist auf Gottes Seite. Nur der überwindet, den Gott überwunden hat. Wer vor ihm die Waffen streckt, wer vor ihm kapituliert. Er hat diese wichtigste Lektion gelernt, die wichtigste Lektion in seinem Leben. Den Segen wollte er schon immer haben. Er war schon immer zielstrebig darauf aus, in Auseinandersetzung mit Esau und mit Isaak. Er wollte immer den Segen haben, aber er hat sich was anderes darunter vorgestellt. Größe und Macht. Er wollte etwas Besonderes sein. Die Nachkommen sollten ein großes Volk sein und er, der Urvater all dieser Leute, nach Abraham und Isaak. Und der Segen sah zwar auch so aus nachher, aber auf ganz andere Weise. Es war Gottes Wirken an ihm. Und durch Betrug wollte er den Segen erreichen und er merkt, so geht es nicht. So geht es nicht. Mit diesen unmoralischen Methoden kann man nicht ein Streiter Gottes werden. Aber indem man das erkennt, dass das falsch ist und indem man sich beugt vor Gott, so kann man ein Gottesstreiter werden. Vers 32. Und als er am Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Nun, man kann das einfach so verstehen, das wird eben berichtet, es war Morgen, vorher war ja schon davon die Rede, die Morgenröte brach an, nun war es soweit, diese merkwürdige Gestalt Gottes oder des Engels war weg und er hinkt dann nun durch den Bach und es wurde Tag, so kann man es verstehen. Aber man kann es auch symbolisch verstehen und es scheint mir fast, als wenn das damit gemeint wäre, weil es nicht nur heißt, es ging die Sonne auf, sondern es ging ihm die Sonne auf. Also als wenn damit ausgedrückt werden soll, in seinem Leben ist es hell geworden. Vorher war alles dunkel, er war belastet von seiner Angst und von seiner eigenen Bösartigkeit und trickreichen Art und so. Nun ging ihm die Sonne auf, es wurde hell in ihm. Um ihn herum, all das Finstere, was in ihm drin war, wurde nun überwunden durch das Licht Gottes. Es ging ihm die Sonne auf, der Übergang wird zu einem Neuanfang für ihn. Ich habe auch manchmal Angst vor Übergängen, vor Neuanfängen, zumal ich ja auch weiß, dass es mit meiner Moral nicht so weit her ist. Also ich fühle mich da dem Jakob sehr nah. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch manchmal so geht. Wir sind voll Beklemmung, voll Angst, voll Sorgen, was wohl kommen wird. Der Überfall des Schicksals sozusagen bedrängt uns. Manche Katastrophen kommen auf uns zu, Krankheiten, Schwächen, Einsamkeit vielleicht auch. Oder wir verfolgen die Nachrichten und hören, was so aus unserer Welt vielleicht mal noch wird, wenn es mit dem Klima so weitergeht und den politischen Schwierigkeiten und so. Gut, vielleicht wir sind alle im gewissen Alter, wo wir sagen, uns trifft vielleicht nicht mehr so sehr, aber unsere Kinder und unsere Enkel, das entlastet uns ja nicht, wenn es uns vielleicht nicht treffen würde. Übergangssituation, was kommt? Gott steht an der Furt des Jabok. Und wartet auf uns und ringt mit uns und ringt das nieder in uns, was eigenes Wesen ist, was Adams Wesen ist, was bösartig ist, was gegen Gott ist oder einfach ohne Gott ist. Er ringt das nieder und möchte, dass wir vor ihm die Waffen strecken, dass wir das erkennen. Wir sind es nicht wert, in seinem Segen zu stehen. Wir sind es nicht wert. Aber trotzdem will er uns segnen. Und wenn wir das erkennen, und es danach ausstrecken, dann wird er es tun. Wir werden aus den Übergangssituationen unseres Lebens, auch der, in der wir vielleicht gerade jetzt stehen, neu gestärkt, geistlich gestärkt herauskommen. Amen. Wir beten noch. Wir danken dir, lieber Herr, für diese Modelle deines Wirkens an uns Menschen, wie wir sie in der Bibel finden, auch in der Geschichte des Jakob. Und wir erkennen uns darin wieder. Wir sind es nicht wert, in deinem Segen zu stehen. Und doch willst du es so haben, doch willst du uns segnen. Du möchtest, dass wir all unsere eigenen Kräfte und das, was uns so stolz macht und worauf wir uns etwas einbilden, fallen lassen, dass wir die Waffen strecken vor dir, dass wir dich an uns wirken lassen. Segne uns. Wir danken dir, dass wir wissen können, du tust es. Wir loben dich dafür. Amen.